dich anbeten. Und ich bete jetzt für die Predigt, die wir hören werden von Carsten. Leg du ihm deine Worte in den Mund. Sprich du durch ihn. Mach unsere Herzen auf für das, was er sagen wird, was du für uns bestimmt hast. Danke, dass du deinen Segen drauflegen wirst. Amen.
Ja, wir sind ja in der Reihe, da gibt es glaube ich auch eine Titelfolie zu, Bund und Königreich. Ne? Und irgendwie tasten wir uns so ran und heute kommen wir zum Königreich. Also wir sind ganz nah am Titel der ganzen Serie und ich weiß nicht wie. Wie oft redest du über das Königreich, über das Reich Gottes? Jeden Tag? Wenn jemand von Jesus erzählt, sagst du, das Reich Gottes ist nahe beigekommen? Also wisst ihr was? Ich habe gesagt, ich bereite die Predigt vor, finde ich total klasse. Und dann habe ich gemerkt, Mann, also da redet Gott so oft drüber. Da stehen so viele Stellen in der Bibel und auch an ganz zentralen Stellen, hauptsächlich im Neuen Testament, da dachte ich mir, Mann, ist gar nicht meine Vokabel. Und wenn dir das auch so geht, das ist gut, denn wenn du sowas merkst, das kann bei diesem Wort sein oder bei anderen, ich fürchte, bei dem Wort sind wir einige, denen es so geht. Wir haben ja alle ein Gottesbild. Nicht? Und ganz ehrlich, dein Gottesbild ist nicht genau das, wie Gott ist. Wie sagte Paulus, wir sehen alle so ein bisschen verzerrt, als wenn du eine Metallscheibe polierst und dich drin sehen willst. Ist nicht wie ein Spiegel, den gab es damals noch nicht. Du siehst es nicht so klar. Und wenn du merkst, oh, die Bibel geht damit anders um als ich, dann bist du auf der Spur, dann will der Heilige Geist dir zeigen, wie er wirklich ist. Dann kannst du was lernen. Und ich habe gedacht, wow, Reich Gottes, das ist ein wichtiges Thema, denn das ist Gott viel wichtiger als mir. Also kann ich was lernen, damit mein Gottesbild immer mehr dem entspricht, wie er wirklich ist, was in ihm steckt. Und so ein Thema, glaube ich, haben wir heute. Das ist ihm total wichtig, zum Beispiel Vater Unser. Hast du vielleicht auch schon gebetet, ne? Können viele auswendig. Sind ja mehrere Bitten, steigt also erstmal die schöne Anrede, dass Gott der Vater ist und dann sagst du, geheiligt werde sein Name. Und dann kommt, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Und Jesus hat ja nie gesagt, schaut mal, dass er möglichst lange redet, ein kurzes Gebet zählt nicht, sondern er hat eher gesagt, fass dich kurz. Und wenn er das da alles reinpackt, dann ist das alles wichtig. Also die zweite Bitte im Vater Unser, dein Reich komme. Ist Gott wichtig und hat das was mit meinem und mit deinem Leben zu tun? Worum bete ich, wenn ich auch das Vater Unser spreche? Also, ich glaube, wir wissen, was ein Reich ist, oder? Es ist in Deutschland so ein bisschen ein Tabuwort seit dem Dritten Reich, aber es gibt es ja auch um uns herum. Als in der Völkerwanderung die Franken westwärts zogen, da gründeten sie das Frankenreich. Und das gibt es heute noch. Und unser Verständnis von Reich, das ist irgendwie so ein Territorium, wo klar ist, wer das Sagen hat und wer da lebt, der wird regiert. Und das ist auch Gottes Anspruch, Königsherrschaft, Regierung Gottes. Das steckt in diesem Wort. Und das ist nicht alles, denn Gott hat noch einen anderen Ansatz. Das Reich, für das wir am Vater unser beten, das hat keine geografische Ausdehnung, so dass das auf deinem Globus aufmalen könntest, denn es bereitet sich in Menschen aus. Es bereitet sich in Menschen aus, in dir zum Beispiel und in mir. Und deshalb, das sagt uns ja auch die Bibel, können Christen Bürger zweier Welten sein. Sie leben zum Beispiel in der Bundesrepublik Deutschland oder in Frankreich und sind gleichzeitig Bürger im Reich Gottes. Geografisch kennst du nur entweder oder. Oder worst case, sie kloppen sich um eine Gegend, dann wollen es zwei sein, aber es geht ja nicht gut. Kaschmir oder so, da gibt es ja so Gegenden, ne, wo zwei Reiche sagen, das ist meins. Eigentlich geht es nicht. Du hast Grenzen auf deinem Globus, hier oder da. Und bei Gott kannst du auch in zwei Reichen sein, Bürger zweier Reichen, weil Gott sein Reich anders baut. Er verteidigt nicht diesen Hügel da, weil man von da, weiß ich nicht, das Land verteidigen kann, sondern er sagt, ich verteidige die Herzen, die Menschen, das ist mein Reich. Gott findet das wichtig. Er sagt, bete so und bitte mich, Gott im Himmel, dein Reich komme. Ja, aber kommt denn sein Reich nicht sowieso? Warum soll ich dafür beten? Also du betest wahrscheinlich lieber dafür, wen soll ich heute wählen oder vielleicht auch nicht, aber oder was mache ich nächste Woche? Reicht mein Geld? Und wenn ja, wofür? Keine Ahnung. Dein Reich komme, warum soll ich dafür beten? Martin Luther, der hat das so erklärt. Natürlich kommt das Reich Gottes auch ohne dein Gebet. Was Gott will, das geschieht. Aber indem du so betest, bittest du Gott, dass es auch in dir sich ausbreitet. Cooler Gedanke, oder? Und das ist Gott wichtig. Gott gibt dir einen Rat, habe ich euch schon erzählt, muss ich jetzt nicht mehr vorführen, das war der erste Bibelvers, den ich auswendig konnte. Also Matthäus 6,33, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner, also Gottes Gerechtigkeit, und dies alles, das heißt alles, was wir zum Leben brauchen, wird euch hinzugefügt werden. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, und alles andere wird euch geschenkt, je nach Übersetzung. Und das Wort Reich, griechisch Basileia, das kommt ziemlich häufig im Neuen Testament vor und bedeutet Königstum, Herrschaft. Vielleicht sagst du Basileia, ich will kein Griechisch lernen. Kennst du vielleicht nicht die Vokabel, aber vielleicht hast du mal gehört, diese alten Kirchen, wenn sie groß waren, die hießen Basilika. Da denkst du irgendwie an was Architektonisches, eine bestimmte Form. Aber die heißt so, weil die ersten Christen gesagt haben, wir bauen eine Königshalle. Basilika heißt einfach Königshalle. Und deswegen, das ist dasselbe Wort, das ist da, wo das Reich ist, wo sich das Reich ausbreitet, wo der König herrscht, wo der König regiert. Und Gott rät dir, achte zuerst darauf, dass Gott wie ein König in dir herrscht, dann wird er dich segnen. Wusstest du, dass du darum bittest, wenn du mal das Vaterunser sprichst? Und Jesus legt noch einen drauf. Wenn du sagst, also das Reich habe ich jetzt verstanden, das ist Gott wichtig, wo lernt man denn mehr darüber? Matthäus hat im Kapitel 13 hat er ganz viele Gleichnisse gesammelt, die Jesus gesprochen hat, wo er immer wieder das Reich erklärt hat. Matthäus 13. Und wir schauen jetzt mal eins an, dieser Gleichnisse. Da sagt er mit diesem Reich, das ist wieder unser Wort, Basileia, nicht? Ist es auch wie mit einem Kaufmann, der schöne Perlen sucht. Als er eine besonders wertvolle entdeckt, geht er los, verkauft alles, was er hat und kauft sie. Was Jesus hier betont, ist, das Reich Gottes kostet deinen ganzen Einsatz. Vielleicht sagst du, okay, dann habe ich aber doch nicht mehr so viel Lust, das Vaterunser zu beten. Das klingt nach teuer. Warum sagt Gott das? Will er dich quälen? Nein. Er sieht sein wirklich gutes Ziel für dich und er weiß, nur so kommst du dahin. Es gibt übrigens noch ein Gleichnis, wo er genau dasselbe sagt. Er hat es öfter erklärt in Bildern, die Leute sich vorstellen könnten, weil ihm das so wichtig war. Das ist der Schatz im Acker. Kannst du nachlesen, ist auch in Matthäus 13, das findest du dort. Denn Gott möchte dein Herz verändern. Das neue Herz, das tut dir so viel besser. Es ist nicht versteinert, nicht egoistisch, so beschreibt Gott das Herz, was in uns schlägt ohne Gott. Es ist nicht eigenwillig, das neue Herz, was Gott dir geben möchte, wo er dich verwandeln möchte von innen raus, das ist lebendig. Und das kann lieben. Das ist Gottes Ziel für dich. Und er weiß, um alles in dir zu verwandeln, muss alles in seiner Hand sein. Er nimmt dir ja nicht wirklich alles weg, aber er sagt, du musst wirklich alles unter meine Herrschaft stellen, sonst klappt das nicht mit uns beiden. Ich habe gesagt, wir finden da viele Hinweise und fast immer ist es ein anderer Aspekt vom Reich, den Jesus erklärt. Wir schauen nochmal in einer dieser Gleichnisse. Jesus erzählte der Volksmenge ein weiteres Gleichnis. Das Himmelreich gleicht einem Sauerteig. Eine Frau nahm ihn und mischte ihn unter 3 Säckchen Mehl. Am Ende war der ganze Teig durchsäuert. Also, ich hoffe, du verträgst das, aber ich sage dir jetzt, du bist 3 Sack Mehl. Und damit du dich ganz in leckeren, brauchbaren Sauerteig verwandelst, muss das ganze Mehl, alle 3 Säcke, Gottes Sauerteig ausgesetzt werden. Und Gott weiß, das ist gut für dich. Dein Leben bekommt eine Dimension, die du vorher nicht kanntest. Gott wird durch dich Dinge tun, die du vorher nicht für möglich gehalten hättest. habe noch eins mitgebracht. Jesus vertraute ihnen ein weiteres Gleichnis an. Also das ist jetzt je nach Übersetzung, steht da Himmelsherrschaft, Himmelreich. Es ist immer das Wort Basileia. Mit der Himmelsherrschaft verhält es sich wie mit einem Senfkorn. Vielleicht denkst du an deine Salami und die gelben Körner drin. Damals, das war irgendwie, heißt das mit Nigra, Brassica nigra, habe ich nachgeguckt. Das war so noch viel kleiner und schwarz und das war das kleinste damals bekannte Samenkorn. Die wussten auch, dass es noch feineren Samen gibt, das war Unkraut, aber von dem, was man aufheben musste, was einem nicht durch die Ritzen kullern durfte, war das das Kleinste. Also mit dem Himmelsreich verhält es sich wie mit diesem wertvollen, aber wahnsinnig kleinen Saatkorn, das ein Mann auf seinen Acker sät. Es ist zwar das kleinste aller Samenkörner, aber was daraus wächst, wird größer als alle anderen Gartenpflanzen. Es wird ein richtiger Baum daraus, sodass die Vögel kommen und in seinen Zweigen nisten. Kleinstes Saatkorn. Fühlst du dich so? Oder hast du dich so gefühlt? Gott sagt, lass mich dich regieren. Lass mich dich verwandeln. Das Ergebnis wird wirklich groß sein. Und also ich erzähle dir mal von mir, ich war ein schüchterner Junge. Nach der Scheidung meiner Eltern, das war traumatisch, war ich eher ein Einzelgänger. Und hättest du mir gesagt, du redest mal regelmäßig vor 100 oder auch mehr Leuten, hätte ich es nicht geglaubt, hätte ich gesagt, hey, kennst du mich nicht, den Krümel, den jeder übersieht, den keiner braucht? Ich weiß nicht, ob du das kennst. Aber Gott sieht dich als sein Senfkorn. Das kleine Senfkorn, das heißt nicht nur Carsten, das heißt vielleicht, setze deinen Namen ein, Peter, Gabi, Fabi, Miri, wie du heißt. Gott hat gute Gedanken über dir. Glaube ihm das. Die Botschaft vom Reich Gottes betrifft dich ganz persönlich. Gott baut sein Reich und will dich verwandeln. Und das ist so, so, so gut für dich. Ja, und übrigens, ein bisschen musst du auch aufpassen, denn du kannst es vermasseln. Jesus warnt dich davor. Wir lesen es mal wieder. Wir sind immer noch in Matthäus 13, ihr seht es schon. Jesus erzählte der Volksmenge noch ein weiteres Gleichnis. Mit dem Himmelsreich ist es wie bei einem Bauern, der auf seinem Acker gute Samen aussäte. Als alle schliefen, kam sein Feind. Er säte Unkraut zwischen den Weizen und verschwand wieder. Der Weizen wuchs hoch und setzte Ähren an, aber da war auch das Unkraut zwischen dem Weizen zu erkennen. Die Feldarbeiter gingen zum Bauern und fragten ihn, Herr, hast du nicht guten Samen auf deinen Acker gesät? Woher kommt dann das Unkraut auf dem Feld? Und er antwortete, das hat mein Feind getan. Und die Arbeiter sagten zu ihm, willst du, dass wir auf das Feld gehen und das Unkraut ausreißen? Aber er antwortete, tut das nicht, sonst reißt ihr zusammen mit dem Unkraut auch den Weizen aus. Lasst beides bis zur Ernte wachsen, dann werde ich den Erntearbeitern sagen, sammelt zuerst das Unkraut ein, bindet es zu Bündeln zusammen, damit es verbrannt werden kann. Aber den Weizen bringt in meine Scheune. Also, auf Gottes guten Acker wachsen nicht nur gute Körner auf. Das wird oft so sortiert mit Menschen, die eine und die andere Sorte. Ich beziehe mal alles auf dich. Nur weil du in der Gemeinde bist, heißt das nicht automatisch, dass nur der gute Same in dir wächst. Denn auch der Teufel sät seine Gedanken, seine Ziele aus. Die Frage ist, was lässt du wachsen? Wessen Gedanken gibst du Raum? Wem gehorchst du? Ich bin davon überzeugt, dass wir in den allermeisten Fällen herausbekommen, ob es gute oder schlechte Gedanken und Ziele sind, denen wir folgen. Ich glaube, deswegen versucht der Teufel auch schon, das Nachdenken darüber zu verhindern. Er flüsterte dir ein, mach einfach, sei nicht so kompliziert, alle machen das. Aber wenn du innehältst und hinschaust, siehst du, ob es Gottes Wille sein kann oder nicht. Wie wichtig ist dir das Reich? Wer darf dein König, dein Herrscher sein? Was wird Frucht bringen in deinem Leben? Gottes Ziel ist klar, das Ziel ist gut. Deshalb erzählt Jesus die Geschichte von dem Perlensucher. Wir haben sie schon angeschaut. Er sagt, dein voller Einsatz lohnt sich. Das sagt Gott. Und jetzt du. Vertraust du Gott, dem Vater im Himmel? Lässt du zu, dass sein Reich in dir wächst? Und dann kommt was dazu, das wir auch leicht übersehen, weil wir so individualistisch sind. Wir beziehen die Verse auf uns, das ist gut, das ist richtig, denn Gott meint dich persönlich, aber Gott denkt in größeren Zusammenhängen, in Netzwerken, in der Gruppe, die so fest zusammengehört. Deswegen hat ja die Gemeinde so schöne Namen in der Bibel. Er sagt, ihr seid eine Familie oder ihr seid wie ein Haus. Das füge ich zusammen und jeder Stein ist wichtig, sonst wackelt der ganze Kram und am Schluss fällt es ein. Du bist wichtig, ich baue dich ein. Ihr seid Schwestern und Brüder, so reden sich ja viele Christen auch an. Also Gott sieht auch die größere Gruppe und auch das steckt ganz fest in diesem Reich. Es ist, bist nicht nur du, du und Gott und der Rest ist Nebel um dich rum, sondern Gott sagt, ich setze dich in die Gruppe. Ihr seid mein Reich, nicht nur du. Ich regiere in dir, aber ich will, dass du dazugehörst in meinem Reich. Und das sehen wir auch, wenn wir sehen, welche Früchte in diesem Reich wachsen. Wenn wir uns von der Bibel sagen lassen, was kommt heraus, wenn ich Gott in mir herrschen lasse? Ich habe ein Beispiel von mir erzählt, dass ich eben ein schüchterner Junge war und dann wurde ein Pastor aus mir. Ich glaube, ich bin nicht mehr so schüchtern. Das hat Gott geändert. Aber Gott macht ja nicht aus allen kleinen, schüchternen Jungen Pastoren. Also was kommt bei dir heraus? Und ich habe dir was mitgebracht, wo das beschrieben wird. Jetzt in meinem Römerbrief, Römer 14. Denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. Denn wer Christus so dient, ist Gott wohlgefällig und geachtet bei den Menschen. Lasst uns also dem nachjagen, was dem Frieden dient und der gegenseitigen Auferbauung. Wieder ein Vers über das Reich Gottes. Und Essen und Trinken, das steht hier für alles, was du anfassen kannst. Deine materielle, deine biologische Versorgung, auch die Tische und Bänke, zwischen denen du lebst. Also auch Schöne Eich, das Schwabenland, die Bundesrepublik Deutschland. Aber das ist nicht Gottes Reich. Denn das Reich Gottes ist in der Gerechtigkeit, im Frieden und in der Freude, die Gottes Heiliger Geist in dir wachsen lässt. Und das sind ja Eigenschaften, mit denen du anderen zum Segen wirst, wo das Zusammenleben erträglich wird, wo es gut ist, dass man in der Gruppe zusammen ist. Und dann sagt er, wer Christus so dient, schreibt Paulus im Römerbrief, also auf diese Weise, diesen Eigenschaften nachwächst, diese Früchte in sich wachsen lässt, ihnen Raum gibt, das sollst du ergreifen und es im Leben umsetzen. Ja, und wie geht das? Es gibt eine Aussage Gottes, die Gott auch immer wieder wiederholt. Das steht schon, ist nicht so bekannt, steht schon im zweiten Buch Mose, wo es Gott zu seinem Volk im Alten Testament sagt, 2. Mose 19, Vers 5, wenn ihr nun auf mich hört und meinen Bund haltet, dann sollt ihr unter allen Völkern mein persönliches Eigentum sein. Denn mir gehört die ganze Erde. Ihr sollt mir ein Königsvolk von Priestern sein, eine heilige Nation. Das sagte Moses damals den Israeliten. Merkt ihr, dass das unser Thema ist? Und fast wörtlich greift es Petrus auf. 1. Petrusbrief, Kapitel 2. Und lasst euch selbst als lebendige Steine aufbauen zu einem geistlichen Haus, zu einer heiligen Priesterschaft, die geistliche Opfer bringt. Diese sind Gott sehr willkommen, weil Jesus Christus sie bewirkt. Diese Opfer, die sollst du bringen, aber sie wirkt der Geist Gottes in dir. Das ist eine Frucht, die wächst, wenn du ihn lässt. Gott macht gute Sachen in dir. Das ist der Vers 5. Wir gucken mal auf den Vers 9. Aber ihr seid, also ihr, der Block, der und der, du, aber ihr zusammen. Ihr seid ein auserwähltes Geschlecht, eine königliche Priesterschaft, ein heiliges Volk, das Gott sich selbst erworben hat. Er hat euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen, damit ihr in Schöneich und wo auch immer Gott euch hinführt, verkündigt, wie unübertrefflich er ist. Priester, das ist uns ja nicht mehr so geläufig, nicht? Also Priester, was machen die eigentlich? Ich stelle mir da jemanden vor, der dient nach genauen Vorschriften, das hat er gelernt, Abläufe, Rituale und dann macht er so richtig, dann kommt irgendwas raus. Nicht? Und ein Dienst nach einem einstudierten Schema, stellst du dir so Christsein vor? Dann lass dir sagen, so ist es nicht. So ist es nicht. Wir als königliche Priester dienen Gott so, wie er spricht, wie er uns leitet. Es ist ein Dienst aus der Beziehung. Der Priester macht die Sachen richtig, weil Gott es ihm sagt, weil er in ihm ist und ihm vorangeht. Ein Dienst aus der Beziehung. Du bist Priester, aber du musst nicht in der Bibel viel auswendig lernen, es dann ausführen, so wie so ein Apparat, den man programmiert und dann funktioniert er, sondern du bist Priester, weil Gott in dir ist, weil er dich in eine lebendige Beziehung ruft. Noch einmal die Frage nach der praktischen Umsetzung. Wie geht denn das? Wie wachsen in meinem Leben geistliche Früchte? Und wir erfahren einfach von Gott her, dass er das schaffen möchte in dir. Wenn jemand in Christus ist, dann ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Da spricht er von dir. Das ist 2. Korinther 5, Vers 17. Wenn du in Christus bist, dann bist du eine neue Schöpfung. Das Alte, dein Altes ist vergangen. Diese Last nimmt er dir. Siehe, Neues ist geworden. Und das ist so möglich, weil, jetzt gucken wir in Johannes, genau, das sind jetzt zwei auf einmal, aber wir lesen sie mal. Einmal im Kapitel 14, der Vers 4, Kapitel 15 ist das, das stimmt da oben nicht. Bleibt in mir und ich bleibe in euch, wie die Rebe aus sich keine Frucht bringen kann, sondern nur, wenn sie am Weinstock bleibt, so auch ihr, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und in wem ich bleibe, der bringt reiche Frucht, denn getrennt von mir könnt ihr nichts vollbringen. Merkst du, was ich eben mit dem Priester gesagt habe? Das sagt Jesus ja nochmal. Er sagt, hört mal, lasst mich in euch machen. Du musst in mir sein und ich bin in dir. Und dann wirke ich durch dich. Dann tust du die Dinge, die du dir nicht zugetraut hast. Dann bist du ein neuer Mensch. Ich verändere dich von innen raus. Und er sagt später in Vers 19, das ist Johannes 5, genau, es steht da. Ich versichere euch, der Sohn kann nichts von sich aus tun. Er tut nur, oh, das habe ich euch mitgebracht. Tut mir leid. Nee, habe ich nicht. Aber ich lese euch vor. Ich versichere euch, der Sohn kann nichts von sich aus tun. Er tut nur, was er den Vater tun sieht. Was der Vater tut, das tut auch der Sohn. Ich dachte immer, Jesus ist so irgendwie so, der kann alles. Also die Vorstellung gefällt mir richtig, er ist ja Gott und so. Und dann stellt sich dieser Jesus vor die Leute hin, der Wunder tut, der erweckt Leute vom Toten auf. Und dann denken die, oh, ist der cool, der kann ja alles. Und hier sagt er, nee, kann ich nicht, ich kann nur das tun, was ich den Vater tun sehe. Vater, wo ist er denn? Unsichtbar, nicht? Also er hat diese Verbindung, diese Beziehung. Und der Vater sagt ihm, heile diese Person. Und Jesus, er tut das, was er den Vater tun sieht. Er sieht praktisch den Vater neben dieser leidenden Person stehen und dann geht er hin und dann sagen die Leute, der kann ja alles. Aber habt ihr euch mal überlegt, dass er am Teich Bethesda war? Das ist ja so eine Art Siechenhaus gewesen, nicht? Da lagen viele Kranke. Und dann geht er da rein und hört, dieser liegt schon ganz lange. Und dann sieht er den Vater neben diesem Kranken am Teich Bethesda. Und dann geht er hin und fragt, was der tun soll. Und der kann gar nicht antworten. 38 Jahre, der sagt nur, ich will schneller an das Wasser. Ich bin immer nicht der Erste. Aber der will doch nicht eigentlich ans Wasser, er will geheilt werden. Er kann es gar nicht aussprechen. Er ist so in seinem Tunnel. Aber Jesus sieht, dass der Vater ihn heilt. Und dann heilt er ihn. Und ich sage mal, vielleicht waren da 40 Leute. Die anderen, 39, hat er nicht geheilt. Er tut nur, was er den Vater tun sieht. Und Jesus ist immer dein Vorbild. Wir sollen seine Werke tun, hat er gesagt. So läuft dein neues Leben. In der Beziehung zu ihm bist du ein Priester, so einer wie Jesus. Also in der Richtung. Ich glaube, wir erreichen ihn vielleicht mal in der Ewigkeit, wahrscheinlich auch da nicht. Es ist einfach gut, was er macht, aber er legt Dinge in dich, die du tun kannst. Du in ihm und Jesus in dir. Du musst es wollen. Du kannst es vermasseln, habe ich gesagt. Du kannst es verhindern, wie das Unkraut im Acker, wenn du die falschen Gedanken in dir pflegst und aufwachsen lässt. Die Frage ist, auf wen hörst du? Du lässt dieses neue Leben zu. Das klingt vielleicht eher passiv. Aber du folgst Jesus. Das ist irgendwie auch passiv, weil ich laufe ja jemandem nach, aber das ist auch aktiv. Wenn ich stehen bleibe, ist er weg. Also ich muss was tun. Ich gebe euch den Römerbrief-Text mit zu diesem Thema. Und ich will da noch was sagen. Ich habe so Linien gelegt. Ich habe vielleicht einen Fokus gezeigt, ein paar wichtige Bibelstellen. Aber das Wort, das wird nur Wirkung in deinem Herzen haben, wenn du es kaust. Wenn du überlegst, was hat denn Reich Gottes mit mir zu tun? Was will Gott mir sagen? Es geht ja wieder nicht um Wissen. Jetzt weiß ich auch, was Reich Gottes heißt. Sondern es geht darum, dass du sagst, wow, das ist ja cool, das ist ja wichtig. Den Aspekt habe ich jetzt auch gelernt. Ich trage das Reich Gottes zu Leuten. Ich fürchte, wenn du jemandem von Jesus erzählen willst und sagst, das Reich Gottes ist dir jetzt nahe herbeigekommen, musst du noch mehr Worte sprechen, weil es die Menschen heute nicht mehr so verstehen wie damals, wo die Leute eine Lehre drüber hatten. Aber ich wünsche dir, dass sich dein Gottesbild verändert auf ihn hin und dass du das mitnimmst und dass es in dir das bewirkt, wo du einen Schritt weiterkommen sollst, weil Gott möchte, dass du ihm immer ähnlicher wirst. Nimm das mit. Mach das draus, was Gott dir zeigt. An dem Punkt, wo du in der Predigt gehangen hast, den nimm mit. Denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, nicht materiell oder geografisch, sondern das Reich Gottes ist Gerechtigkeit, Friede und Freude im Heiligen Geist. Wenn du Christus so dienst, wirst du Gott Freude machen und von den Menschen geachtet. Ich bete. Jesus, ich danke dir dafür, dass du so viel neu machen wolltest und es getan hast, es vollbracht hast, dass du es gut meinst und dass du uns das erklärst und dass du sagst, ich denke, ich sehe dich persönlich. Du bist gemeint und ich sehe dich in einem größeren Zusammenhang. Du bist nicht allein. Ich bin in dir, aber ich will auch nicht, dass du hier allein bist. Und ich sehe dich als Teil einer Gruppe. Du kannst was, was nur du kannst. Aber andere können das auch. Und zusammen segne ich euch. Seid ihr gesegnet und seid ihr ein Licht für Schöneich. Seid ihr ein Segen für die Menschen. Das ist Gottes Blick zu dir. Und Herr, ich bitte dich darum, dass sich dein Reich in unseren Herzen und in unseren Gemeinden ausbreitet und darüber hinaus nach Schöneich leuchtet und wo auch immer wir wohnen und sind, dass wir als Bürger deines Reiches mit unserem Leben und auch mit Worten verkünden, dass dein Reich kommt. Und ich danke dir so herzlich, dass wir Teil davon sein dürfen. Amen.